Bayern 2 Kulturwelt.
Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, die rote Ampel bedeutet Stopp, stehen bleiben. Im Radio ist es umgekehrt. Im Angesicht des Rotlichts heißt es auf geht's. Aus gegebenem Anlass marschieren wir heute vielstimmig los.
Willkommen zur Kulturwelt.
Am Mikrofon ist
Tobias Ruland.
Heute mit diesen Themen und mit
Knut Kortzen. Ich begrüße Sie zur Kulturwelt.
Andrea Mühlberger begrüßt Sie
und Barbara Knopf sagt
schön, dass Sie dabei sind.
Ja, und ein freudiges Hallo auch von Christoph Leibold und
Judith Heidkamp.
Tja, das waren Sie nochmal alle versammelt. Die Stimmen, die Ihnen in letzter Zeit die Kulturwelt moderierend näher gebracht haben. Dazu gehörten außerdem in früheren Jahren Joanna Ortmann, Ulrich Schüssi, Wilhelm Warning und Stefan Mekiska. Heute nun gibt's die Kulturwelt zum allerletzten Mal. Nach den Feiertagen greift die Programmreform auf Bayern 2. Was sich speziell für die Kultur ändert, erfahren Sie bei uns.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
Tja, und ein passendes Nietzsche-Zitat zur Reform. Wir sind ja nie um schlaue Sprüche verlegen. Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt. Lässt sich auch auf Beyoncé anwenden. Die hat zwar schon früher mit Country-Musik kokettiert, für ihr neues Album Cowboy Carter ist sie nun aber komplett von der R&B zur Country-Sängerin mutiert.
This ain't Texas, ain't no hold'em. Alexis, and throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
There's a tornado.
In my city.
In my city.
In the basement.
The basement.
That shit ain't pretty.
That shit ain't pretty.
Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Yeeha, Texas Hold'em, einer von zwei schon vorab veröffentlichten Songs des neuen Albums Cowboy Carter von Beyoncé, das morgen erscheint. Und dessen Cover, den R&B-Superstar hoch zu Ross und mit Cowboy-Hut zeigt. Ein Ausritt auf untypischem Terrain, das Beyoncé schon früher gelegentlich vorgestoßen ist? Jein. Die 42-Jährige selbst legt jedenfalls Wert auf die Feststellung, nein, das ist kein Country-Album, das ist ein Beyoncé-Album. Gleichwohl gelang es ihr mit Texas Hold'em als erster schwarzer Künstlerin überhaupt Platz 1 der US-Country-Charts zu erklimmen. Wobei in den USA diskutiert wird, ob es das überhaupt geben kann. Schwarze Country-Music, Katrin Brandt berichtet.
Came into this world, daddy's little girl.
November 2016, Beyoncé und die Dixie Chicks bei den Country Music Awards. Der Saal tobt. Zu Daddy Lessons, Bibel, Knarre, Selbstverteidigung, Fiedel, Mundharmonika. Alles drin, was ein Country-Song braucht, sollte man meinen. Aber die Kameras fangen noch mehr ein. Versteinerte Gesichter und verschränkte Arme. Oh ja, sagt Francesca Royster, Autorin eines Buches über schwarze Country-Musik. Man konnte die Kälte spüren.
Es war eine Art Superstar-Version von etwas, was andere Künstler erzählen, nämlich, dass es sich sehr unangenehm und abweisend anfühlen kann, ein schwarzer Künstler in dieser Szene zu sein.
Beyoncé, die schwarze Popkönigin, war mit Daddy Lessons in eine Sphäre eingedrungen, in der sie, wie einige meinten, nichts zu suchen hat. Der Song sei nicht Country genug. Sie sei nicht Country genug. Sätze, die auch der Rapper Lil Nas X hörte, als er vor 5 Jahren mit Old Town Road die Szene verstörte.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match.
Lil Nas X holte sich Country-Star Billy Ray Cyrus an seine Seite, aber es nützte nichts. Billboard nahm den Song aus den Country-Charts heraus, er passe nicht dahin.
Es gibt viele Beispiele von weißen Künstlern, die Hip-Hop und Country zusammenbringen. Aber bei schwarzen Künstlern geht man irgendwie davon aus, dass sie von außen kommen und nicht von innen,
sagt Francesca Royster. Dabei hat Country-Musik eindeutig schwarze Wurzeln. Das Banjo wurde von versklavten Afrikanern nach Amerika gebracht und ohne den Einfluss der Gospel-Musik ist Country nicht denkbar. Und doch verfestigte sich das Bild einer nostalgischen Musik, die den ländlichen Süden der USA verklärte. Schwarze Sänger, vor allem Sängerinnen, hatten es da schwer.
Living and working in the city, I thought I was a big girl.
Linda Martell schaffte es in den 1970er Jahren mit ihrem Album Color Me Country in die Charts. Heute ist Mickey Guyton eine bekannte Stimme. Und sie freut sich über den Wirbel um Beyoncés Country-Album.
Man sieht, wie viele Leute Beyoncé in der Country-Musik begrüßen. Aber es ist ja für sie nichts Neues, sie war immer da. Aber es ist wirklich aufregend. Und viele verschiedene Augen werden sich jetzt auf das Genre richten.
Die Kritik von damals hat Beyoncé offenbar motiviert. Wegen dieser Erfahrungen sei sie tiefer in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht, schrieb sie vor einigen Tagen auf Instagram.
This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down.
2 Stücke aus dem neuen Album Cowboy Carter hat sie bereits auf den Markt geworfen. Texas Hold'em schoss auf Platz 1 der Hot Country Charts. Das hatte noch nie eine schwarze Künstlerin geschafft. Doch ein Country-Sender in Oklahoma mochte den Titel nicht spielen. Sie sei ja keine Country-Sängerin. Und sie selbst sagt es ja auch, das sei kein Country-Album, sondern ein Beyoncé-Album. Mit Überraschungen. Könnte es etwa eine Coverversion von Jolene geben? Dolly Parton höchst selbst hat das Gerücht gestreut. Eins ist sicher, es wird viele starke Meinungen geben.
To Country or Not Country. Morgen erscheint das neue Album von Beyoncé, Cowboy Carter. Hunger, sagt die österreichische Filmemacherin Jessica Hausner. Hunger kann als politisches Machtmittel eingesetzt werden. Man denke an Hungerstreiks oder an Nahrungsentzug als Foltermethode. Denn doch Essen ist politisch bzw. Gegenstand gesellschaftlicher Debatten. Wie die Fundamentalopposition mancher Fleischliebhaber gegen Veggie Days und andere Verzichtvorschläge zeigt. Oder aber der quasi religiöse Bekehrungseifer, der mitunter bei Veganern festzustellen ist. Um einen mit Sekteninbrunst praktizierten Ernährungskult geht es nun auch im neuen Film von Jessica Hausner. Club Zero wurde im vergangenen Mai bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt und läuft jetzt regulär im Kino an. Mehr dazu von Bettina Dunkel.
Wer an der Schwelle zum Erwachsensein steht, dürstet oft nach Aufmerksamkeit, scheitert aber ebenso oft am Mangel an Individualität. Muss eine Schuluniform getragen werden, ist dieses Dilemma um ein Vielfaches potenziert. Vor allem, wenn sie so energieabsorbierend designt ist wie in Club Zero, einer surrealen Groteske über Führer und Verführte, die in einem Elite-Internat spielt. Beige Shorts, lila Kniestrümpfe, blassgelbe Polohemden mit aufgedrucktem Schullogo. Furchtbar freudlos ist dieser Einheitslook, dessen Farbkombination aus der Hölle emblematisch ist für das Innenleben einer Gruppe von Außenseitern. Entsprechend hypnotisiert reagieren sie, als eine neue, junge Lehrerin auftaucht. Miss Novaks Lächeln ist wie eintätowiert, ihre Haltung aufrecht, der Gang federnd, die sportliche Kleidung strahlt in Wow-Orange und Power-Rot. Ein lang vermisstes Vorbild. Wie ein Heilsversprechen wirkt dann auch ihr Kurs für bewusste Ernährung.
Es geht um einen Selbstreinigungsprozess. Wer für eine längere Zeit keinerlei Nahrung zu sich nimmt, bei dem beginnen die Zellen nutzlosen Abfall zu entsorgen und erneuern sich selbst. Den Prozess nennt man Autophagie.
Fasten für ein neues Ich. Die Schüler und Schülerinnen mit dem geringsten Selbstbewusstsein bilden sich schnell ein, durch den Konsumverzicht ungeahnte Stärke zu entwickeln. Weil sie ihren Körper kontrollieren, von der Lehrerin gelobt werden und das jahrelange Desinteresse und den Leistungsdruck der neureichen Eltern nicht mehr an sich ranlassen. Der Diabetiker ist weniger müde, die Leistungssportlerin wächst über sich hinaus, die Bulimikerin frohlockt über ihre perfektionierte und von oben abgesegnete Essstörung.
Es ist fantastisch. Da ich nichts esse, muss ich auch nichts erbrechen. Das ist toll.
Und Miss Novak? Predigt fleißig ihre Mantras, zieht täglich etwas stärker an den Strippen ihrer allzu leicht lenkbaren Marionetten und entwickelt sich, als Eltern und Rektorat gegen sie vorgehen, zu einer modernen Wiedergängerin des Rattenfängers von Hameln.
Ham, 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 ham.
Damit fügt sich Club Zero perfekt in die Vita von Regisseurin Jessica Hausner. Denn die Filme der Österreicherin handeln stets von fehlgeleitetem Glauben, der an religiösen Fanatismus erinnert.
Ich kann sozusagen den Vergleich nicht lassen. Es ist für mich zu offensichtlich, dass wir immer wieder nach irgendwelchen Ideologien suchen. Wir wollen ja erzählt bekommen, tu das und das und dann wird's alles gut. Und das hat die katholische Religion sehr effizient gemacht über 2000 Jahre hinweg. Und jetzt wird es ein bisschen schwächer. Jetzt suchen wir uns andere Ideologien.
Auch sonst ist Club Zero kein Film der subtilen Botschaften. Handlung und Dialoge sind so unmissverständlich wie das Produktionsdesign. Sichtbeton und klare Linien im Internat symbolisieren den goldenen Käfig der Schüler. Die Kleidung definiert Machtverhältnisse. Was streng und logisch komponiert ist, irritiert jedoch durch das Fehlen charakterlicher Tiefe und einer Aussage, die über das spöttische Bloßlegen einer privilegierten Ego-Gesellschaft hinausgeht. Denn weil die meisten Figuren nur wie Karikaturen angelegt sind, ist die emotionale Bindung bei null und der Film lässt so kalt wie das kalkulierende Lächeln von Miss Novak.
Ab heute neu im Kino Club Zero von Jessica Hausner. Es ist 8.43 Uhr. Sie hören, Achtung, Träne im Knopfloch, heute ein letztes Mal die Kulturwelt auf Bayern 2. Kultur Null Diät erwartet Sie trotzdem nicht ab kommender Woche hier in diesem Programm. Ein Gespräch, wie es künftig weitergeht, gleich im Anschluss an einen weiteren Titel von Beyoncé und ihrem Album Cowboy Carter, das morgen erscheint. 16 Carriages heißt dieser Song.
16 Carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road all the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road all the tears I fight. 15 the innocence was gone astray, had to leave my home at an early age. I saw mama praying, I saw daddy grind, all my tender problems had to leave behind.
It's been umpteen summers and I'm not in my bed. On the back of the bus in a bunk with the band. Going so hard, gotta choose myself. Underpaid and overwhelmed. I might cook clean but still won't fall. Still working all my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away into the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long back.
Es dürfte sich ja mittlerweile rumgesprochen haben, ab kommenden Dienstag, also nach den Feiertagen, an denen die Dinge immer etwas anders liegen als an Werktagen, nach den Feiertagen wird hier bei uns im Programm von Bayern 2 auch unter der Woche im Regelprogramm einiges anders werden. Die Veränderungen sind Ergebnis einer Reform, um die intern wie extern gestritten und gerungen wurde. Es gab Demos, eine Petition und eine Reihe von Protestbriefen verschiedener Gruppierungen von Kulturschaffenden gegen diese Reform, aber auch innerhalb der Redaktion, vor allem bei uns in der Kulturredaktion, gab es Vorbehalte. Nur das Fass wollen wir heute jetzt nicht erneut aufmachen und nochmal das Ganze für und wieder durchkauen, sondern jetzt einfach den Blick nach vorne richten und drauf schauen, was denn nun konkret passieren wird im Programm ab dem 2. April, also kommenden Dienstag. Und zwar speziell, was die Inhalte der Kulturredaktion betrifft. Und dazu ist Sonja Meyer-Golling zu mir ins Studio gekommen, Leiterin der Redaktion Kultur aktuell. Schönen guten Morgen, Sonja.
Grüß dich, Christoph.
Man hat es ja schon gehört an der Begrüßung in der Kulturwelt heute, die ein bisschen anders war als sonst. Heute läuft die letzte Ausgabe dieser Sendung. Wer am Dienstag Bayern 2 um diese Zeit zwischen 8:30 und 9:00 anschaltet, wird diese Sendung vielleicht vermissen und was ganz anderes hören. Und womit dafür jetzt entschädigt?
Entschädigt ist ein gutes Stichwort. Er und Sie werden in der Früh zwischen 6 und 9 Uhr die Welt am Morgen hören. Und da wird ganz viel Kultur tatsächlich auch aus unserer Redaktion mit dabei sein. Um 8.30 Uhr wird wahrscheinlich sogar in den ersten Tagen ein kleiner Hinweis kommen, wo sich die Hörerinnen und Hörer gerade befinden. 8:45 Uhr zum Beispiel gibt es wieder einen großen Kulturinhalt von uns. So wie immer um 45 Viertel vor verlässlich, wer da einschalten kann und will in der Früh, der findet Kultur und auch an anderen Plätzen in der Zeit zwischen 6 und 9.
Jetzt gibt es nicht nur die Kulturwelt, diese Redaktion hat eine Vielfalt von Magazinen, sonntags zum Beispiel den Divan, das Büchermagazin, das Kulturjournal. Diese Formate sind nun, muss man sagen, alle Geschichte, aber die entsprechenden Inhalte, wo findet man die künftig als Hörerin oder Hörer?
Die Inhalte sind tatsächlich nicht Geschichte. Wir haben uns in einem langen Prozess Gedanken gemacht, wie wir das, was uns da wichtig ist, tatsächlich weiter im Programm haben werden. Und das finden die Hörerinnen und Hörer nachmittags künftig zwischen 14 und 15 Uhr in unserer Schwerpunktstunde, so nennen wir die intern. Da gibt es zum Beispiel montags das Büchermagazin mit den gewohnten Inhalten, die man aus dem Divan kennt, mit den Stimmen Judith Heidkamp, Knut Korzen und den Gesprächen mit Autoren und bewanderten Kollegen. Dienstags, da haben wir die Essenz quasi des Kulturjournals versucht hin zu übersetzen mit Möglichkeiten, Hintergrund, Essays, Reportagen aus der Welt der Kultur in längeren Formaten tatsächlich sich anzuhören und sich da so ein bisschen hineinzubegeben, so wie man früher im Kulturjournal eben auch Zeit hatte, sich einem Thema komplett zu widmen. Das würden wir dienstags machen. Dann haben wir mittwochs die Kulturlandschaft Bayern, so nennen wir das intern. Das ist ein bisschen der Blick in die Regionen, denn Kultur findet ja nicht nur in der Landeshauptstadt statt. Und da wollen wir eben schauen, was gibt es auch da an tollen Angeboten, an kulturellen Initiativen und stellen die auch mit vor. Donnerstags, ambitioniert, sage ich jetzt mal, sprechen wir monothematisch über ein Thema, das durchaus auch mal in einer Debatte enden kann. Aber auf jeden Fall wollen wir uns einer Sache in Gesprächen mit Experten, mit auch Kollegen, die sich gut auskennen in dem Thema, sehr intensiv widmen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn das ist ein Format, das wir so bisher noch nicht gehabt haben. Und dann haben wir am Freitag einen Tag, der sich dem Kino und Film und Kabarett widmet, so als Eingang ins Wochenende quasi, ein bisschen leichteres Programm vielleicht.
Kleiner Durchzieher durch die neue Kulturwoche auf Bayern 2 ab kommender Woche. Das Ganze am Nachmittag wird heißen Kulturleben, so wie bisher unsere Sendung mit Tipps fürs Wochenende am Donnerstag. Jetzt heißt die ganze Strecke Kulturleben. Und ganz kurz müssen wir doch nochmal auf die Proteste gegen die Reform zu sprechen kommen. Da lag ja auch eine Wertschätzung drin für die Art und Weise, wie wir bisher Kulturprogramm auf Bayern 2 gemacht haben. Jetzt wird die Reform trotz der Widerstände umgesetzt. Sieht für manche vielleicht so aus, als hätte der BR so die ganzen Einwände ignoriert. Oder Kann man sagen, es wird auch was aus dem Prozess rausgezogen, was gelernt? Sähe das Programm nach der Reform vielleicht jetzt nochmal anders aus, hätte es die ganze Aufregung nicht gegeben?
Das ist natürlich schwierig, jetzt aus der Warte zu sagen. Aber ich denke, wir haben uns schon zum einen gefreut, wie sehr die Menschen Anteil genommen haben daran, was wir mit dem Kulturprogramm auf Bayern 2 machen. Zum anderen führt natürlich so ein Prozess schon dazu, dass man sich selber nochmal hinterfragt und dass man sehr genau auch nochmal drauf schaut, ist das, was wir machen wollen, wirklich das Richtige? Sind wir sicher in dem, was wir tun? Da haben wir uns hinterfragt. Wir haben festgestellt, ja, wir wollen diese Reform quasi durchziehen. Aber es ist nicht völlig ohne Wirkung geblieben, weil wir eben genau darauf geachtet haben, dass das, was uns viele Hörerinnen und Hörer zurückgespiegelt haben in Mails und auch persönlichen Gesprächen, was sie so schätzen an den bisherigen Sendungen. Wir haben versucht, diesen Kern, diese Essenz jeweils zu erfassen und das in die neuen Sendungen zu übernehmen. Und das wird tatsächlich ja so ein bisschen auch die Probe aufs Exempel sein, ob uns das gelungen ist. Und da bin ich gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, wenn sie es dann nächste Woche zum ersten Mal hören.
Die Reform auf Bayern 2 hat auch was damit zu tun, dass die Kräfte im Radio auf eine Weise gebündelt werden sollen, damit dann auch noch Energie übrig bleibt, um im Digitalen noch aktiver zu werden. Was ist da schon spruchreif?
Also wir werden Lesungen zum Beispiel beibehalten, die sind aber künftig ein digitales Angebot in der ARD-Audiothek, im Lesungen-Podcast dort.
Das ist das, was bisher Radiotexte war.
Das ist das, was bisher die Radiotexte waren, so kennen es die Hörerinnen und Hörer, genau. Wir haben Podcasts mittlerweile im Angebot. Iconic lief im letzten Jahr, unser Mode-Podcast. Da gibt es eine zweite Staffel dieses Jahr, weil das tatsächlich sehr erfolgreich war. Wir haben gestartet mit einer Testphase auf BookTok, also TikTok, und versuchen dort an eine sehr junge Zielgruppe ranzukommen, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wo wir bisher nicht unterwegs waren. Und um dafür tatsächlich Mittel und auch personelle Ressourcen zu haben, muss man dann tatsächlich Dinge umschichten und sich von einigen anderen Sachen auch verabschieden, ja.
Und während wir reden, laufen gerade so die allerletzten Minuten nach fast 21 Jahren Kulturwelt runter. Diese kompakte halbe Stunde Kultur am Morgen haben viele natürlich sehr geschätzt. Wo bekommt man jetzt sozusagen die Dosis Kultur aktuell, das Aktuelle vom Tage kompakt?
Also tatsächlich ist diese kompakte halbe Stunde gar nicht weg. Wir haben zwischen 15:30 und 16 Uhr im Programm nochmal so ein aktuelles Kulturmagazin, wo der Tag kulturell nochmal zusammengefasst wird.
Und innerhalb von Kulturleben?
Innerhalb von Kulturleben, genau. Das ist quasi der Endpunkt von unseren 2 Stunden. Und wer das zu dem Zeitpunkt nicht hören kann, der kann es abrufen, entweder auf der BR-Radio-App nachhören oder eben in der ARD-Audiothek quasi als Podcast auch abonnieren. Dort wird es die Inhalte auf dem bisherigen Kulturwelt-Feed geben.
Der Rundfunkrat hat sich ja auch ein Stück weit angeschoben durch die Proteste gegen die Reform angekündigt. Er wolle sich genau anschauen, was denn am Ende dabei rauskommt. Also ab sofort, ab kommenden Dienstag gilt's. Sonja Meyer-Golling war das, Redaktionsleiterin von Kultur aktuell zur Bayern 2 Reform und speziell was die Kultur im Programm betrifft. Schönen Dank.
Danke dir, Christoph.
Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio, das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio, heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.
Und zum Ende heute ein Anfang. Am Karsamstag startet das Diözesanmuseum Eichstätt in die neue Saison mit einer Ausstellungseröffnung. Im August wurde der Architekt und Diözesanbaumeister Karl-Josef Schattner 100 Jahre alt. In Eichstätt antwortete er auf die barocke Opulenz bestehender Bauten mit schnörkelloser Strenge. Diesen schöpferischen Umgang mit historischer Bausubstanz würdigt nun also eine Sonderschau. Moritz Hohlfelder hat sie vorab besichtigt und sich vor allem auf die Spuren von Karl-Josef Schattners Wirken in Eichstätt begeben.
Niedergebrannt im Dreißigjährigen Krieg, von 3 großen italienischen Barockarchitekten wieder aufgebaut, Bischofssitz, Residenzstadt mit schönen Platz- und Raumwirkungen rund um den Dom des heiligen Willibald, Eichstätt. Ein überraschend untouristischer Flecken, durch Zufall Glück und die klugen Auffassungen eines Baumeisters wie Karl-Josef Schattner bei sich geblieben. Da ist die inspirierende Verbindung von Alt und Neu, ein Stück Heimat, wie man es sich wünscht, zugänglich, traditionsbewusst, aber nie tümmelnd. Ein exemplarischer Ort, der vieles bietet, typische regionale Jurahäuser, von römischen Palästen angeregte Gebäude und moderne Architektur. Schattner erklärte in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk 1984,
Wir schauen natürlich immer wieder nach Italien. Ich habe sehr oft nach Italien geschaut. Die Italiener haben eben doch dieses sinnliche Verhältnis zur Architektur, das uns jetzt ein klein wenig abgeht mit unserer intellektuellen Art, Architektur zu sehen. Und das ist vielleicht dann so faszinierend, dass man es vielleicht auch ein wenig neidig manchmal anschaut, was die Italiener machen.
Karl-Josef Schattner besaß diese italienische Sinnlichkeit und verstand es, Vergangenes und Moderne zusammenzubringen. Er hatte die Demut, das Alte mehr oder weniger unangetastet zu lassen, betonte es gar in seiner Vollkommenheit, weil er das Neue unaufgeregt daneben stellte. Klar und ohne Schnörkel, präzise und mit Finesse rhythmisiert, auf alten Bruchstein antwortete er mit Metall, auf bauliche Leidenschaft mit sinnhafter Geometrie. Immer hielt Schattner eine gewisse Distanz zum Bestand, kopierte nicht, sondern machte die Brüche deutlich.
Ich habe das früher immer die Nahtstelle genannt und eigentlich jetzt zuerst in letzter Zeit verwende ich lieber den Begriff von der Schichtung. Diese verschiedenen Schichten, die in der Architektur stecken und gerade wenn alte und neue Architektur zusammenkommt, an einem Gebäude zum Beispiel, dann ist es hochinteressant und sicherlich dient es sowohl dem Alten wie auch dem Neuen, wenn man diese verschiedenen Schichten voneinander trennt und sie wie ein anatomisches Präparat, wenn man so will, seziert und die Schichten freilegt.
Wer mit Schattners Prinzipien im Ohr und wachen Auges durch Eichstätt flaniert oder sich die ihm gewidmete Jahresausstellung im Domschatz- und Diözesanmuseum des Bistums anschaut, trifft immer wieder auf diese vorbildlich in die Stadt gesetzten Schichtungen, ob nun in Außen- oder Innenräumen. Da ist etwa die Sanierung und der Umbau der alten Domdekanei durch den Architekten in den Jahren 1976 bis 78. Vorbildliches Bauen im Bestand, alte Substanz ertüchtigt durch neue Elemente. Da ist etwa ein offenes Treppenhaus aus Sichtbeton, klar und im Volumen filigran gestaltet, präzise und niemals auftrumpfend, sondern schlicht und in der Zurückhaltung durchaus sinnlich. Solche Nahtstellen zwischen alt und neu, jene Schichtungen also, findet man in Eichstätt einige. Zum Beispiel beim Haus der Geographischen Fakultät der Katholischen Universität in der Ostenstraße 18, einem modernen Bürogebäude, das die Gestaltungsprinzipien der alten Jurahäuser aufnimmt und neu interpretiert, mit zwei hintereinander versetzten, quadratischen, rauen Würfeln, zwischen die Schattner ein gläsern transparentes Treppenhaus geschoben hat. Er war ein Meister darin, so erkennt man es auch auf den Fotos von Klaus Kienold in der Ausstellung, durch moderne Architektur die Wahrnehmung historischer Baukunst zu verfeinern. Material und Struktur, Rhythmus und Symmetrie, Masse und Proportionalität, so einfach, so komplex.
100 Jahre Schattner. Die Ausstellung im Diözesanmuseum Eichstätt ist bis zum 31. Oktober zu sehen. So, ja, und jetzt ist es unweigerlich soweit. Time to say goodbye. Denn
das war's von der Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich
Judith Heidkamp. Andrea Mühlberger bedankt sich
hier am Ende der Bayern 2 Kulturwelt.
Im Namen des ganzen Kulturwelt-Teams fürs Zuhören.
Und Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt.
Knut Korzen.
Und Christoph Leibold schließen sich dem an. Und Tobi, wie schaut's aus? Wie steht's mit dir?
Ja klar. Servus und Baba, sagt Tobias Ruland.
Tschüss, sagt die Kulturwelt.
Und obendrauf noch ein Kalenderspruch. Nur wer loslässt, hat die Hände frei. Ja, und ansonsten gilt jetzt, der Letzte macht das Rotlicht aus.